Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Ich versuche, meinen Garten, in dem ich lebe, die Gesellschaft irgendwo zu pflegen.
Ist viel zu blau. Geht mir richtig auf den Nerv. Ach, jetzt versteht man irgendwie nicht so richtig, warum der King Kong, was der da Blaues in der Hand hat. Ne? Das nervt jetzt so ein bisschen. Ne?
Ich meine, natürlich ist es irgendwo ein Kriegsbild und beinhaltet auch so die Konflikte, die wir heute in der Welt haben. Aber ich glaube, man kann das auch einfach knackiger machen.
Deshalb brauche ich auch immer so lange an den Bildern. Eigentlich gehen die immer relativ schnell so von der Malerei her, aber das Denken dauert einfach wahnsinnig lange.
Also ich glaube schon, dass wir in so einem richtigen Epochenwechsel leben.
Malerei als Zeitgenossenschaft, wie sich der Künstler Armin Böhm der Gegenwart stellt, von Thorsten Janczek.
Seit einiger Zeit begleite ich den Maler Armin Böhm. Er arbeitet an einer Ausstellung, die im September in der Königgalerie in Berlin zu sehen sein wird. Immer wieder bin ich in seinem Atelier. In dieser Zeit ist weiterhin Krieg in der Ukraine und in Gaza, ein Tornado in Nordrhein-Westfalen erinnert an den Klimawandel, den wir kaum stoppen können. Die Rechtspopulisten sind die großen Gewinner der Europawahl, Donald Trump entgeht nur knapp einem Attentat. Und das alles überlagert sich. Zeitdiagnostiker haben dafür schon den Begriff der Multikrise mobilisiert. Da Armin Böhm für diese Ausstellung wieder einmal große Gesellschaftspanoramen malt, die oft mit den vor 100 Jahren entstandenen Bildern von Otto Dix oder Georges Grosz verglichen werden, möchte ich herausfinden, wie er sich dieser Multikrisenkonstellation stellt, was ihn antreibt und wie er arbeitet. Wir sind im Atelier von Armin Böhm in Berlin. Seit 2 Monaten bin ich immer wieder hier. Wir sprechen, während er malt. Ich war noch nie dabei, wenn Gemälde entstehen. Und diese Bilder setzen, wie es der Kunsttheoretiker Wolfgang Ulrich einmal so treffend formuliert hat, ein vielfiguriges Theatrum Mundi in Szene. Fast jedes Mal arbeitet Böhm an einem anderen Bild. So wächst die Ausstellung langsam zusammen. Armin Böhm zieht ein etwa 2 x 2,5 Meter großes Bild aus dem Lager, hängt es mit seinem Assistenten Ludwig Kreuzer an die Atelierwand.
Und jetzt habe ich mir heute dieses Bild hier rausgepickt. Darauf sind so 2 Figuren zu sehen, die eigentlich miteinander kämpfen, wie so 2 Wrestler. Oder ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es so Hip-Hopper sind, die so ein Battle machen auf der Bühne. Und habe im Hintergrund eben so Gebäude aus Russland und Gebäude aus der westlichen Welt eingebaut, weil ich damit diesen Konflikt zwischen Ost und West gerade irgendwo auch in so ein humoristisches Hip-Hop-Setting einbauen wollte. Und ich habe jetzt mir heute überlegt, dass das eigentlich auch schon viel zu detailliert ist mit diesem Zwischenspiel, was zwischen den Figuren stattfindet. Und ich finde, diese Figur auf der rechten Seite ist zu altmeisterlich gemalt. Das ist so ein rotes Oberteil, wo man einen Faltenwurf sieht und Brüste. Und ich habe jetzt überlegt, dass ich die beide wie so 2 große Hulk, so eine Mischung aus Hulk und Hubba Bubba, so ein Bubblegum, dass ich wie so Kaugummi malen will, also viel reduzierter, damit in diesen großen Räumen eben auch nicht zu viel Erzählung stattfindet, sondern eben auch manchmal so ein sehr plakatives, einfaches Bild. Und das wollte ich jetzt heute mal anfangen.
Giftige Farben, groteske Figuren, gespickt mit Symbolen und Zeichen. Ein Kampf. Zugleich aber findet zwischen den Figuren fein formuliert eine Friedensgeste statt. Eine ausgestreckte Hand durch eine Mauer hindurch. Ein Zitat des Lehrers von Armin Böhm, Jörg Immendorf. Jetzt malt Böhm gerade an einer Stimmung für den Hintergrund. Eine Sonne beleuchtet die Szenerie. Der Boden ist dunkel. Oben links ist eine Pistole zu sehen, deren Lauf verknotet ist. Wieder ein Zitat. Als Skulptur nämlich steht diese Pistole vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York.
Vielleicht male ich den Revolver auch am Schluss wieder weg, wenn er mir zu ernst ist oder zu eindeutig. Genauso wie mit dem Gesicht hier, weil am Schluss will ich auch, dass die Bilder Spaß machen. Und manchmal sind die mir dann auch so in der Anlage viel zu ernst. Ich will eigentlich am Schluss auch an den Gesichtern einfach selber meine Freude haben. Und nicht irgendwas illustrieren, was ich irgendwo gelesen habe, weil das ist ja dann auch irgendwie nicht Aufgabe der Malerei, einfach das Weltgeschehen zu illustrieren, sondern ich nehme es eben als Anlass, um Malerei zu machen.
Armin Böhm denkt über die Welt und die Malerei nach und malt gleichzeitig. So, als wolle er sich von der bewussten Entscheidung ablenken, das Malen gleichsam geschehen lassen.
Und ich muss da noch viel radikaler rangehen. Ich sehe schon, das ist einfach viel zu wenig Farbe, was ich hier habe. Ich brauche da noch ein bisschen mehr. Ich muss das ein bisschen mehr laufen lassen. Muss mehr Chaos passieren. Sonst wird das Ganze wieder viel zu kontrolliert.
Warum darf es nicht kontrolliert sein?
Weil ich dann nichts verändere. Weißt du? Ich merke immer so, ich kann besser was verändern in einem angefangenen Bild, wenn ich so richtig mit so einer Scheiß-Egal-Haltung rangehe. Und die habe ich im Moment noch nicht. Weißt du? Dann gibt es immer so einen Respekt vor dem, was schon da ist. Und je weniger Farbe ich verwende, desto größer ist der Respekt. Und ich muss so ein bisschen respektloser sein hier bei dem Bild. Sonst bleibt die Form quasi unverändert und ich habe halt nur so ein bisschen das anders angestrichen, um es mal böse auszudrücken. So große Bilder sind immer auch, ich weiß nicht, die sind auch schwieriger. Ich glaube, wir brauchen noch einen viel gröberen Pinsel. Wenn ich da mit so einem kleinen Pinsel rangehe, wird das schon wieder viel zu ängstlich. Nur so ein bisschen was draufklatschen. Und jetzt habe ich zum Beispiel noch gar keine Idee, was ich mit der linken Figur mache. Ich hoffe jetzt, dass im Verlauf der Malerei eine Idee kommt, wie ich die linke Figur mache.
Immer wieder tritt der Maler zurück, hält sich die Hand vor die Augen, sodass er nur Ausschnitte des Bildes sieht. Für mich ist das ungeheuer spannend zu sehen, wie ein Bild entsteht. Für Armin Böhm, naja.
Jetzt im Moment macht mir das Bild überhaupt keinen Spaß. Also jetzt im Moment finde ich es eigentlich fast schon grausam, weil ich eben so noch die Anfangsidee habe, aber ich merke, dass ich damit nicht weiterkomme und jetzt versuche, die Anfangsidee neu zu definieren und das Bild jetzt auf jeden Fall in so einer Krise ist.
Was heißt denn das, ein Bild in der Krise?
Ach, das ist einfach jetzt, das läuft jetzt nicht so rund, wie ich mir das ausgemalt habe, weil ich einfach jetzt sehr nah dran bin und wenn ich das Bild dann irgendwann mal so auf Fotos sehe, wie es verschiedene Zwischenschritte hat, dann denke ich mir, das war ja ganz einfach. Aber jetzt den Zwischenschritt zu finden, stellt sich jetzt gerade ein bisschen schwierig dar. Jetzt überlege ich gerade, was die linke Figur für eine Farbe haben müsste. Jetzt halte ich die mal immer weg und denke irgendwie, das müsste eindeutig ein dunkles Violett sein. Und wahrscheinlich eher so ein brauner Unterkörper. Aber den Unterkörper habe ich ja jetzt so wie eine Prothese gemalt, deshalb gibt der gar nicht so viel her für braun. Eine Prothese ist eigentlich ein bisschen metallischer. Das ist auch schon wieder eine Krise. Aber das kann man vielleicht auch verbinden, indem ich einfach das Braun um das Metall rummale. Mal hier die restliche Farbe, die ich hier noch auf der Palette habe. Mach die mal mit so einem Spachtel weg. Und schmier das einfach mal hier so drauf. Und noch ein bisschen mehr Substanz auf der Figur zu haben und ich mag das auch immer, wenn das Bild so von der Oberfläche her interessant ist, weißt du? Also, dass das nicht so angestrichen aussieht. Und dass so ein Bild auch dass das Bild auch einen haptischen Rhythmus entwickelt. Ich weiß nicht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass in den Bildern ja auch immer Stoffcollagen drin sind. Oder oft Stoffcollagen drin sind, die dem Bild so einen gewissen artifiziellen eine gewisse artifizielle Farbigkeit geben, weil die Stoffe eben gekauft sind und eben nicht von mir angemalt wurden. Und die klebe ich dann wie so Versatzstücke in das Bild rein. Die sind dann auf der einen Seite Farbe, auf der anderen Seite aber auch industriell hergestellte Stoffinseln. Ich würde diese Farbe nie so anmischen, wie ich sie da reingeklebt habe. Weißt du, da zum Beispiel diesen Mund oben links bei der Figur. Das ist ein sehr, sehr pinker Stoff, den ich liebe den Stoff, ich finde diese Farbe einfach genial. Aber ich könnte das nicht so anmischen. Und das gibt mir dann schon immer so, das ist so wie so eine primäre Setzung im Bild.
Und immer wieder berät sich Armin Böhm mit seinem Assistenten Ludwig Kreuzer.
Farbe, ich muss wohl halt schauen. Der rechte irgendwie geht ganz gut. Ob man dann den Kopf rechts, ob man den so grün lassen kann, das finde ich ein bisschen zu krass neben dem Pink.
Aber warum das alles? Will sich der Maler in gesellschaftliche Verhältnisse einmischen? Will er politisch wirksam sein?
Also ich glaube ja sowieso nicht daran, dass Kunst irgendwie politisch was bewirkt. Aber ich glaube, dass man Politik genauso malen kann, wie man Blumenstillleben malen kann. Also das Politische umgibt uns immer, genauso wie die Pflanzen uns immer umgeben. Und ich glaube, dass sie einfach ein ganz banales Motiv sind. Und ich male es eben auch gern, weil ich es auch gerne beobachte, wie ich auch eine Pflanze beobachte. Das heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwo irgendwelche Präferenzen einbaue oder mich irgendwo als Agitator für irgendeine Sache einsetzen möchte, sondern ich sehe mich einfach als Voyeur und würde mir wünschen, wenn irgendwas von meinen Bildern irgendwann nochmal übrig bleibt, dass vielleicht auch etwas von der Zeit in diesen Bildern konserviert ist. Meine Herangehensweise an die Wirklichkeit ist ja teilweise auch, das habe ich mal gesagt, dass ich die Welt heute als ein digitales Mittelalter sehe und meine Bilder werden manchmal so mit Hieronymus Bosch verglichen, der ja auch viel in seinen Sprüchebildern hat, der ja viel auch Codes seiner Zeit in Bilder umgewandelt. Und das ist sicherlich bei mir jetzt auch, dass ich versuche, auch die Codes unserer Zeit, sei es in Form auch von Marken oder von politischen Symbolen oder von Filmreferenzen oder von Gesichtern, die man irgendwo herkennt, auch in ein Bild umzuwandeln. So.
Was meinst du genau mit digitales Mittelalter?
Ja, dass wir eben in so einer reizüberfluteten Welt gerade leben, die so viele Codes aussendet und konsumiert und braucht. Praktisch wie es im Mittelalter auch viele Codes gab, weißt du, oder viele Symbole, die gedeutet werden. Und ich finde, das ist schon so eine Analogie zum Mittelalter, dass wir uns mehr über Signale und Codes heute kommunizieren. Und auch in der Politik siehst du das ja, dass ein Politiker heute, das ist viel wichtiger, wie der sich auf Twitter darstellt, als was der inhaltlich von sich gibt. Der kann noch so gute Argumente haben. Wenn er das nicht vernünftig in, weiß ich nicht, 130 oder 140 Zeichen, wie viel es da gibt, rüberbringt, dann hat er keine Chance, gewählt zu werden oder gehört zu werden. Das hast du ja spätestens seit Donald Trump gesehen, wie der das geschafft hatte, irgendwie mit Twitter die Welt in Atem zu halten, weißt du? Und das ist ja ein Phänomen unserer Zeit, ne? Dass wir mit immer verkürzteren Nachrichten und Symbolen teilweise auch kommunizieren. Oder das Emoji, das ist ja auch eine neue Kommunikationsform. Du kannst dir total viel Ärger einhandeln, wenn du das falsche Emoji in der Kommunikation verwendest, weißt du? Das sind ja alles Codes, die sich rasend schnell verändern und immer wieder eine neue Bedeutung haben.
Naja, weil das ganze Zeug hier abgestellt ist.
Galerist Johann König nimmt es gelassen. Heute findet in seiner Galerie eine Modenschau statt. Kisten und Kleiderständer sind genau in dem Showroom abgestellt, in dem auch die Werke von Armin Böhm hängen. Die König-Galerie hat mittlerweile 5 Standorte in Berlin, München, Seoul und Mexico City. Armin Böhm wird, sozusagen, in der Zentrale ausstellen, in der ehemaligen St. Agnes-Kirche, einem riesigen, brutalistischen Betonraum. Es ist Armin Böhms erste Ausstellung bei König-Galerie. Wie ist denn die Zusammenarbeit entstanden?
Na, wir kennen uns schon seit 20 Jahren, ne? Ja. Länger.
Ja, 25. Wir kennen uns ewig.
Ja.
Wir sind immer so umeinander rumgeschwört. Wir haben uns immer mal so, ja, wir haben uns kennengelernt über Lena damals.
Und über die Kunstakademie in
Düsseldorf.
Ja.
Und
in Berlin. Wir sind beide, glaube ich, gleichzeitig nach Berlin gegangen.
Ja, wir wollten ja sogar mal zusammenziehen.
Ja.
Weißt du noch, ich hatte
ja,
doch bei mir hinten in der Schönhauser Allee, beim ersten Atelier, da ist Johann gerade nach Berlin gekommen. Und dann hat er eine Wohnung gesucht und dann hatte ich gerade Räume bei mir frei. Und dann hast du mal überlegt, da einzuziehen.
Hattest du die Galerie bei mir direkt um die Ecke in der Weidinger Straße, war seine erste Galerie. Und ich weiß noch, das war damals so seine Gründungsphase. Und dann war meine Schwester, kam ab und zu mal zu dir und hat dir auch mal mit irgendwelchen Fotografien irgendwas geholfen. Und das war einfach so, ich weiß auch nicht so, man hing immer zusammen ab, ne, irgendwie im Alt-Berlin. Das war so eine Kneipe, wo alle immer abends hingen und so. Und es war einfach, man konnte sich eigentlich überhaupt nicht aus dem Weg gehen.
Ja, Berlin war damals noch sehr, die Szene war noch sehr überschaubar. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich hier diesen außergewöhnlichen Ausstellungsraum haben und von Armin eigentlich noch nicht so wirklich eine große Ausstellung zu sehen war in Berlin. Und wir ihn eben eingeladen haben, hier oben in der Nave der St. Agnes-Kirche jetzt mal eine große Präsentation zu machen und eine große Ausstellung. Wir verstehen uns ja eher als Institution. Also wir sind ja keine Kunsthandlung, sondern wir wollen ja einen inhaltlichen Beitrag leisten und machen hier Ausstellungen auf Museumsniveau.
Aber die Institution muss auch verdienen.
Ja, aber wichtig ist, dass die Relevanz vermittelt wird und wir handeln ja mit Kunst und nicht mit Dekoration. Und am Ende bleibt das, was auch Relevanz hat.
Armin hat erzählt, dass ihr euch am ehesten für die, sagen wir, politischen oder gesellschaftlichen Allegorien interessiert. Was ist denn da das Interesse, das Besondere?
Na, ich glaube, dass Armin ziemlich ein Alleinstellungsmerkmal hat.
Hast du?
Hope so. Weil er ist ja in der Tradition der deutschen Malerei auf eine Art, die irgendwie auch quasi künstlerische Chronisten sind ihrer Zeit. Und
zum Beispiel?
Na, zum Beispiel Otto Dix oder Christian Schad, also eben anknüpfend an die neue Sachlichkeit. Also eher etwas, was vielleicht dringender denn je ist. In der Regel arbeiten Künstlerinnen und Künstler, die so inhaltlich, politisch oder gesellschaftsreflektierend arbeiten, eher selten in der Malerei. Und das, finde ich, ist beim Armin schon ziemlich besonders, dass er da als Maler diese Themen bearbeitet. Gespaltene Gesellschaft.
Und warum ist es heute wichtiger denn je?
Weil die Gesellschaft natürlich unter großem Stress steht. Inflation, Krieg, Ungleichheit. Und da Kunst, glaube ich, einem helfen kann, die Welt besser zu verstehen oder die wichtigen intuitiven Fragen oder Hinweise zu geben.
Gibt es dafür eigentlich einen Markt in der Galerie?
Ja, klar. Also, und den schaffen wir natürlich auch mit.
Und dann geht's auch schon in die Planung der Ausstellung.
Ich glaube, bei der Ausstellung sollte man sich wahrscheinlich auf Malerei konzentrieren.
Und Zeichnungen, oder?
Und Zeichnungen,
ich finde die Zeit, diese Idee, dass wir einen Tisch mit den Zeichnungen machen,
ja,
das würde ich schon noch durchziehen.
Wir müssen uns auch noch im Atelier treffen. Das steht ja noch aus. Bist du schon soweit?
Wie meinst du?
Naja, dass du sagst, weil ihr habt ja schon ein Modell angeguckt und so.
Ja, ja. Ach, du kannst kommen, wann du willst. Ne? Weißt du, bist immer eingeladen und das Atelier ist immer offen.
Nee, ich dachte, du sagst Bescheid, so jetzt bist du so weit, dass man über die Ausstellung... Bist du schon so... Ich dachte, du bist immer noch sozusagen in der Findungsphase.
Ich bin immer in der Findungsphase, aber du kannst jederzeit vorbeikommen. Wir können auch schon mal jetzt ein bisschen den Weg festlegen, weißt du, welche Zeichnungen wir auswählen oder wo wir die präsentieren, ob wir jetzt noch so ganz große Zeichnungen in die Ausstellung integrieren. Ich habe ja da noch so eine Zeichnung in dem Format vorbereitet. Ne? Ich bin
so
mir
große?
Sicher.
Ja, ja,
so ganz
ach ja,
große,
okay.
Wo ich dachte, man könnte mal eine Zeichnung, ein Bild wirklich als Zeichnung lassen, nur mit Zeichnung und Collage, weil ich denke, das ist ein richtig gutes Statement auf der Hauptwand. Da fände ich es gut, wenn du mal vorbeikommst und mal dein Feedback gibst.
Willst du nur neue Bilder zeigen?
Wir können auch 2, 3 alte dazu hängen. Ne? Also ich fände es schon nicht schlecht, da auch eine kleine Retrospektive reinzubringen. Ne? So ein paar Bilder von 2017 vielleicht, wo ich angefangen habe mit den politischen Bildern, wäre wahrscheinlich auch interessant, ne? Weil die sich auch entwickelt haben. Die Idee ist, ein großes Bild, ne? Also so in dem Format, als Vorzeichnung zu lassen, Kohle auf Leinwand, wo die Collagen schon integriert sind. Das sieht sehr gut aus. Das hat komischerweise so eine ganz eigene, also man denkt, das Bild ist eigentlich schon fertig und es hat schon fast alles, was das Bild braucht, ne? Außer, dass ich mit Farbe gearbeitet habe. Ich komme ja auch von der Zeichnung, ne? Ich bin ja als Jugendlicher mehr oder weniger vom Comic in die Malerei gekommen. Und ich fände das jetzt gerade, wenn Johann diesen Anspruch auch hat, dass wir hier so eine Art institutionelle Ausstellung noch machen mit einem retrospektiven Charakter, dann könnte man ja auch mal einen Ausblick geben oder man könnte auch mal eine Zwischenstation in der Malerei zeigen, wie so ein Bild eben unfertig, also in Anführungsstrichen unfertig aussieht. Weil ich denke, dass ich diesen unfertigen Charakter in ein paar Bildern auch mal zum fertigen Charakter erklären werde, weißt du?
Ja, finde ich gut. Wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob man da zurückgehen muss. Aber ich finde so eine Vielfalt auf alle Fälle super.
Zurück im Atelier. An der Wand hängt ein anderes Bild.
Das Bild ist die erste Zeichnung, die ich gemacht hatte, seit ich hier in dem neuen Atelier bin. Ist eben auch so eine, würde ich mal sagen, so eine große Gesellschaft. Also die Idee war durch ein Spielcasino. Weißt du, es gibt so ein berühmtes Spielcasino in Macau. Und ich habe so Fotos gesehen von diesem Spielcasino und fand das irgendwie krass. Es fängt erstmal mit so einer ästhetischen Faszination an und dann kommt bei mir dann ganz schnell auch auf so eine Allegorie, indem ich dann, irgendwie wieder irgendeinen Börsenpodcast höre oder ich interessiere mich halt auch so für Wirtschaftsnachrichten. Und dann wird ja auch oft der Begriff Spielcasino gebraucht oder Casino-Kapitalismus zum Beispiel. Und ja, dann führe ich das so zusammen. Also einmal einerseits die Ästhetik von einem Spielcasino und dann in dem Fall jetzt von so Figuren, die die Welt im Moment vielleicht bestimmen oder über die man spricht oder die für irgendwas stehen. Und dann male ich mir dann so meine eigene Geschichte zusammen.
Schon wieder diese überreiche Narration. Ein Spieltisch, an dem gezockt und geblufft wird. Eine Frau mit USA-Bikini-Oberteil. In ihre Vulva schaufeln Arbeiter fleißig Goldstücke. Einer der Spieler trägt eine pop-ikonische Che Guevara-Kappe mit rotem Stern. Und King Kong schwebt über all dem.
Das sind natürlich alles so Klischees, mit denen ich mich da ausdrücke, mit denen ich da auch versuche zu spielen, die am Schluss dann mein Bildmaterial sind. Meine Ikonografie ist ja, wo im Prinzip alles und nichts eine Bedeutung hat. Und natürlich spiele ich, wenn ich jetzt mit so einem Bild arbeite, was in dem Sinne jetzt erstmal so wie eine Kapitalismuskritik klingt. Es gibt ja einige meiner Bilder, die so Titel haben, The End of Capitalism oder The End of Politics, dass ich mich eben auch so mit so Diskursen beschäftige, die eben so in so einem medialen Schlagabtausch gerade so kursieren. Und natürlich ist Che Guevara immer so eine Galionsfigur der Linken, der natürlich auch kein Heiliger war, sondern auch Menschen umgebracht hat. Und im Prinzip sind diese ganzen Figuren in den Bildern ja alles doppeldeutige Charaktere, die vielleicht so ein bisschen dem Film Noir vergleichbar sind, die man nie so richtig zuordnen kann. Da ist nie jemand völlig schlecht, da ist aber auch nie jemand völlig böse. Alles bleibt so ein bisschen bestenfalls in der Schwebe. Und klar ist das natürlich das absolute Klischee, dass Amerika so der Hort der Welt ist, wo das Geld aufgesaugt wird. Aber es gibt natürlich viele Länder, die das Gleiche vorhaben. Das Spiel mit den Klischees ist natürlich für mich irgendwo immer der Reiz, weil es dem Bild so eine Fallhöhe verleiht. Das Bild kann natürlich immer schnell scheitern, wenn es zu narrativ wird. Und ich muss natürlich immer so auch ein bisschen gegen meine eigene Narration ankämpfen. Und am Schluss will ich die Figuren eigentlich so unterhaltsam und witzig machen, dass sie mir selber auch Freude bereiten. Und ich bin immer der Meinung, dass gerade die Welt, wie sie sich heute so darstellt, also so besonders so, wie sie sich vermarktet, ist es ja eine Comic-Darstellung. Es gibt ja immer das ganz klar Böse, es gibt das ganz klar Gute, was einem versucht wird zu verkaufen. Und dazwischen bewegt sich ja heute nicht mehr viel. Und von daher würde ich immer sagen, dass meine Bilder so einer gewissen Art von Realismus verpflichtet sind, weil die Welt sich ja auch als Comic mittlerweile präsentiert.
Ich merke schon, heute läuft es nicht so rund.
Ich versuche eigentlich erstmal extrem viele Einfälle zu sammeln und dann die dummen Einfälle peu à peu zu eliminieren. Wenn die dummen Einfälle gut aussehen, dann fällt es einem schwer, die zu eliminieren. Ich kann überhaupt nicht garantieren, dass diese Figur in der Mitte, die ich jetzt gerade so schön finde, dass die am Schluss noch da bleibt. Weißt du, weil wenn das Bild am Schluss noch so eine eigene Logik hat, dann kann es auch sein, dass das Bild einfach diese Figur in der Mitte nicht mehr mag und die wieder weggemalt werden muss. Das ist schon sehr häufig passiert, dass man bestimmte Sachen, die man im Laufe des Malereiprozesses liebgewonnen hat, dann eben doch wieder deleten muss. Und das Bild eben in eine Richtung will, die ich nicht vorhergesehen habe. Und daher ist der schöpferische Prozess immer eine ziemlich schmerzhafte Angelegenheit, würde ich sagen. Ohne jetzt das Pathos des malenden Genies zu bedienen, der irgendwie vor dem Bild leidet. Aber ich kann ehrlich gesagt nicht behaupten, dass das Malen wahnsinnig viel Spaß macht. Es hat schöne Momente, ganz besonders am Anfang, wenn alles möglich ist. Und am Ende, wenn man weiß, wo es hingeht. Aber dazwischen ist es schon auch ein ziemliches Zweifeln und schlaflose Nächte. Also es ist immer wieder so eine gewisse Unsicherheit. Ich würde immer sagen, ich bin überhaupt nicht souverän. Ich bin immer auch so jemand, der auch wieder während der Malerei sehr stark zweifelt. Kann mich dann immer nur trösten, dass ich es doch bisher meistens hingekriegt habe. bin da gerade viel zu ängstlich mit dem Bild. Ich muss da ein bisschen freier rangehen.
Und dann kommen wir auf jene Stelle zu sprechen, wo unter dem Spieltisch zwei Arbeiter Goldstücke in die amerikanische Vulva schaufeln.
Wie wirkt das Bild auf dich?
Diese komische Situation, da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, mit den beiden Arbeitern, die das Geld schaufeln. Das ist irgendwie so eine surreale Gegenwelt.
Was ist daran so fremd?
Das hat so eine andere Ästhetik.
Ich glaube, die Ästhetik, die muss noch viel krasser werden da unten mit den beiden Arbeitern. Ich habe mir überlegt, dass da unten noch kleinere Figuren rein müssen, die diese amerikanische Figur tragen. Der Boden ist mir auch zu dunkel da unten.
Ja, es kriegt so einen Neo-Rauch-Touch.
Oh, das ist kein Kompliment.
Weiß ich ja. Deswegen sage ich es ja.
Also du meinst, das ist zu naturalistisch?
Also nee, bei dem wäre das ja komplett alles ausformuliert. Aber der hat eben auch diese Arbeiter, Schaufeln, sonst was, die dann eben Farbe irgendwo hinschippen in aller Regel. Und die Figuren sind jetzt hier viel kräftiger und trotzdem schon plakativer. Aber dieser dunkle Hintergrund, der macht das so ein bisschen, glaube ich, diesen Eindruck.
Das hier meinst du? Da?
Ja, genau.
Ja, das stört mich auch. Ja. Der Teil hier, der ist viel zu dunkel. Der muss pastelliger werden, den werde ich gleich nochmal wegschrubben. Der ist so, ich wollte da zuerst so ein Leuchten erzeugen und dann habe ich gedacht, ich kriege das Leuchten am besten hin, indem das alles so schwarz ist. Aber eigentlich entsteht kein richtiger Raum da unten. Aha, legst du also den Finger in die Wunde. Immer gut, wenn jemand was zu den Bildern sagt und man kommt an eine Stelle, über die man, bevor du gekommen bist, schon mit Ludwig gesprochen hat. Weil wir haben uns genau über die Stelle unterhalten. Ne, Ludwig? Na, hier unten, wo du bei dem Geld. Da haben wir doch vorhin drüber gesprochen, dass die zu dunkel ist. Thorsten meint jetzt gerade, dass die Stelle, die ihn im Bild irritiert.
Okay.
Und das ist immer ganz gut, wenn jemand das sieht, was du auch siehst.
Weißt du, was? Ich habe im Gespräch so mitbekommen, dass der Thorsten das auch so ein bisschen als einen formalen Bruch da unten sieht. Und deswegen ist es so.
Aber der formale Bruch und dieser. Du hast ja gesagt, es erinnert dich so an Neo Rauch. Der entsteht dadurch, dass diese Farbigkeit da unten auch so intensiv wird. Ne? Ja gut, der Kinkoff wird auch ein Bruch. Ne? Also mit anderen Worten, die sind ein bisschen faul gemalt. Fehlt ja so ein bisschen so Einfallsreichtum. Aber ich glaube, als ich die Figuren gemalt hatte, habe ich mich ein bisschen mehr um die Haltung gekümmert, wie das aussieht, wenn man sowas schaufelt. Und damit habe ich einen Ausbruch gemacht. Aber ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Weil wer weiß, wozu es noch gut ist. Jetzt gerade macht das Malen sowas von gar keinen Spaß. Wenn du mich vorhin gefragt hast, was der schöpferische Prozess ist.
Du suchst gerade mehr, als du findest.
Ja. Aber irgendwie habe ich den. Ich weiß halt, dass es dazugehört, weißt du? Denk mir jetzt immer so. Boah, wieso habe ich die Stelle nicht in Ruhe gelassen? Jetzt ist totale Chaos hier. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die ganze Zeit drumherum drückt, nur weil es gerade so im Kompromiss ein bisschen gut aussieht, dann kommst du auch nicht weiter. Irgendwann musst du dann nochmal hin und musst halt auch sagen, okay, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt. Jetzt machst du so lange Try and Error, bis du so einen Weg findest, dass es klappt.
Ortstermin. Immer wieder wird die Arbeitsweise und die Ästhetik von Armin Böhm mit den Malerinnen und Malern der neuen Sachlichkeit verglichen, insbesondere mit Otto Dix oder Georges Gross. Deshalb sind wir heute beim kleinen Gross-Museum verabredet, einem privaten Museum, das sich dem Maler Georges Gross widmet. Ein Lieblingsort von mir, ein herrliches Café in einer stilvoll restaurierten 50er-Jahre-Tankstelle mit angeschlossenem kleinen Museumsbau.
Hallo.
Hallo.
Geh mal rein.
Hi, grüß dich. Ja, sehr gerne.
Pai Matthias Carstens treffen wir hier. Er ist Kunsthistoriker, ein guter Kenner von Armin Böhms Werk und Vorstandsmitglied in dem Verein, der dieses Museum betreibt, das überhaupt ein sehr freundliches und aufmerksames Personal hat.
Ja, aber Entschuldigung, Sie haben Tickets bei mir erworben.
Achso, die sind...
Entschuldigung, alles super. Ich habe mich nur gewundert wegen der großen Tasche.
Völlig richtig.
Kaum sind wir drin, stehen wir auch schon vor einer typischen Tusch-Aquarellzeichnung von Georges Grosse, eine Barszene aus den 1920er Jahren.
Ja, ich begrüße euch ganz herzlich in das kleine Grosse-Museum. Wir sind in einem temporären monographischen Museum, das Georges Grosse gewidmet ist, und ein privates Museum, eine private Initiative, die versucht, Georges Grosse ein bisschen mehr Raum zu geben.
Weil, kannst du beschreiben, was ist sozusagen kennzeichnend für den Georges Grosse, so wie du ihn einschätzen würdest?
Ich würde einfach sagen, das ist ein extrem wacher, heller, spitzer Geist. Und das ist, glaube ich, das, was das ganze Werk durchzieht. Ob der uns politische Verhältnisse und Zusammenhänge aufzeigt, ob er den einzelnen Menschen charakterisiert, ob er seiner Zeit voraus ist und die Dämonen der Zukunft aufs Bildband. Ich glaube, da ist einfach diese Wachheit, diese Klarheit, die Schärfe des Blicks und dann eben auch stilistisch der Zeichenfeder oder des Pinsels.
Armin, du wirst immer verglichen mit wechselweise Dix oder eben Georges Grosse. Fühlst du dich da, wenn du dich jetzt hier umschaust und das siehst, was der gemacht hat, fühlst du dich da irgendwie ganz gut aufgehoben?
Absolut, ja. Ich bin beeindruckt.
Was beeindruckt dich?
Ja, eben auch, wie gut er zeichnen kann und dieser böse Blick, ne, den er auch, du ja nicht so siehst, aber den ich da schon auch...
Den sehe ich schon.
Ich sehe da auch, ich weiß auch, was die Leute meinen, wenn sie die Verwandtschaft zu mir sehen, weil ich eben ja auch früher als Kind viel gezeichnet habe oder als Jugendlicher, komme ja auch eher so von der Karikatur und vom Comic, so in meiner Malerei, und habe das lange nicht so richtig mich getraut zu machen. Ich habe also, bin erst spät, ehrlich gesagt, so seit 2016 auch dazu gekommen, dass ich zu meinen Ursprüngen zurückgekommen bin, gekehrt bin und auch das Comic zugelassen habe in meiner Malerei. Und das hat sich dann so irgendwann verselbstständigt, dass ich eben auch irgendwie denke, obwohl ich diese Malerei früher abgelehnt habe in meinem Studium, da war ich mehr so, habe ich mehr so Formalisten bewundert, mag ich eben dieses Direkte und den Finger in die Wunde der Gesellschaft legen und fest zudrücken. Das ist eigentlich auch genau mein Motto, wenn ich ein Bild anfange. Und das sehe ich eben hier und liebe es.
Also ich fühle mich jetzt gerade wirklich ein bisschen erinnert an eine Situation, die bei dir im Atelier stattfindet, nämlich sozusagen auch ein Spielertisch mit Figuren drumherum. Das ist hier auch ein Etablissement, da steht Champagner. Und das ist eine Bar, wo getanzt wird und sowas. Und man könnte auch vielleicht sagen, es ist sozusagen Bergheim der 20er Jahre.
Ja, absolut. Ich kann nur sagen, ich hatte meine allerersten Bilder an der Kunstakademie, waren schon so Figuren, die um Tische rum saßen. Das waren so, die hatte ich damals Essen mit Freunden genannt. Dieses Thema, dass viele Leute an einem Ort versammelt sind und von so einer geometrischen Struktur eingefasst sind, sei es jetzt eine Architektur von einem Club oder von einem Tisch, das hat mich auch schon immer in meiner Malerei fasziniert. Also, dass ich so ein geometrisches Setting gesucht habe und dass ich dann Figuren angeordnet habe, die miteinander interagieren. Das ist also das Ornament teilweise, die Figuren bestimmt oder die Figuren das Ornament bestimmen durch Kleidung, durch Muster von Teppichen oder durch Muster von Hemden. Wechselwirkungen entstehen zum Raum. Das war bei mir immer ein großes Anliegen und ich sehe meine Bilder auch immer so ein bisschen als so eine Art All-Over von Farbarrangements, Linienarrangements, Ornamentarrangements und Architektur. Also es ist ja sowas ineinander Verwobenes.
Für mich ist eigentlich das spannendste Element, da kommt so eine Hand aus einem Vorhang auf der linken Seite raus, die zwei Finger reckt und damit irgendwie zwei kleine Pilze, so ist auch der Titel bestellt. Und man weiß, da passiert irgendwas im Separé, was wir nicht wissen oder was an diese quasi schon, das ist ja so eine halbseidene Welt, die da gezeichnet wird, was offenbar selbst dafür irgendwie zu privat, zu intim ist, was auch immer das ist. Und ich finde, das ist etwas, was das Werk von Georges Grosse auch mit dem von Armin Böhm verbindet, dass es eine Oberfläche gibt, auch dieses All-Over, aber dass da ganz viele Assoziationen sind, auch von Mechanismen, die dahinter liegen. Also man versteht, dass das Gesellschaften, Gruppen sind, die irgendwie voneinander abhängig sind, die Dinge aushacken, die Dinge machen. Ich finde, vielleicht kann man das sagen, da sind irgendwie Machenschaften, die durch simple motivische Griffe offengelegt werden.
Was ich auch ganz besonders an dem Blatt finde, ist, diese Mischung aus einer unglaublichen Empathie durch die Tusche.
Ist Tusche, oder?
Genau, Aquarell und Tusche. Okay. Ja.
Schau mal, wie hart die Linie ist und wie weich dann jetzt hier diese und wie liebevoll praktisch die Haut und die Haare gestaltet sind. Und trotzdem hast du diese Mischung aus diesem Hart und diesem Weichen, wie die Haut behandelt ist. Also dieses Liebevolle, was da auch drin steckt, weißt du. Und man merkt, dass er jede seiner Figuren auf eine gewisse Art und Weise gerne hat und sie auch irgendwo liebevoll behandelt, auch wenn er sie vielleicht abstoßend zeichnet. Das würde ich jetzt bei mir auch immer als Anspruch nehmen, dass ich meine Figur immer dann für gelungen halte, wenn ich irgendwo merke, dass ich sie auch mag, weißt du. Also dass ich diese Figur auch irgendwie würdevoll behandelt habe in meiner Malerei. Auch wenn ich sie hässlich male.
Für mich ist ja auch George Gross und ich würde auch sagen, der Armin, das sind einfach große Beobachter. Und ich glaube, zur Beobachtung gehört auch immer eine gewisse Form von Distanz. Ich finde, das merkt man auch perspektivisch bei euch beiden, wenn ich das mal so sagen darf, also bei Gross wie bei Armin, dass der Beobachter ein paar Meter entfernt steht und auch natürlich mit einer gewissen Kühlheit vielleicht des Blicks. Vielleicht kommt man da auch zur Stilistik der neuen Sachlichkeit etc. Auf das Geschehen blickt und es dadurch vielleicht auch für uns verständlicher wird.
Also das sind ja irgendwie keine echten Individuen, die man da sieht, sondern sie haben irgendwie Masken, Gesellschaftsformationen im Gesicht drin. Auch wenn sie sozusagen weich sind, bleiben sie hart und irgendwie haben die so einen maskenhaften Charakter, Armin. Das ist etwas, mit dem du auch sehr stark arbeitest.
Naja, ich denke auch, dass das in der Natur des Menschen liegt, dass wir, sobald wir unser Haus verlassen, betreten wir eine Bühne. Ne? Also, sobald wir jetzt rausgehen, sind wir mehr oder weniger auch auf einer Bühne so betrachtet.
Werden lesbar.
Wir performen auch. Wir performen immer. Das kann man jetzt sagen, ja, du bist nicht authentisch oder wie auch immer. Aber auch Authentizität ist eine Form von Performance, wie Oscar Wilde schon so schön gesagt hat. Ich betrachte das Leben auch auf eine gewisse Art und Weise so als Bühne und bewege mich gerne im Leben. Ne? Und ich feiere das für mich selber, ich feiere das für meine Freunde, ich bewege mich da gerne und ich sehe da eher so das Leben so, wie es ist, ne? Weil wir sehen immer auf eine gewisse Art und Weise eine Maske und sollten die auch, finde ich, immer beim anderen tolerieren und froh sein, dass es so ist, ne? Weil man will vieles vielleicht auch gar nicht unbedingt wissen, was so an Abgründen hinter den Masken passiert.
Ja, die Persona ist eben, also die Person kommt ja ursprünglich aus dem Theater, eine Persona ist eben eine Maske. Und das sieht man bei George Gross ganz eindeutig.
Ich finde auch, also wir können den Begriff der Maske benutzen, wir können aber auch sagen, dass es immer Stellvertreter sind. Also ich glaube, das, was auch ein Gross herausgearbeitet in der Zeit ist, dass das vermeintliche individuelle Schicksal, da geht es ja auch um Armut etc., um politische Isolation, um ohnmächtig sein, dass das eben auch ein absolut repräsentatives Schicksal ist, dass das ein Gesellschaftsklassenschicksal ist, dass das ein politisches Problem ist, dass es Profiteure von diesen Schicksalen gibt, die keine Einzelschicksale sind. Und ich finde, das ist auch das, was Armins Werk auszeichnet, dass der Stellvertreter einer vielleicht heutigen zeitgenössischen Gesellschaft, also auch das Berghain ist ja ein Sinnbild oder ein Abbild unserer Gesellschaft, und dass die versammelt werden und man dadurch vielleicht auch mehr lernen kann von diesem vermeintlichen Individuum als von der tatsächlichen Betrachtung. Das ist ja, glaube ich, das, was Kunst dann auch ausmacht, dass sie große Linien aufzeigt, also dass sie den, wie bei Armin jetzt, wie er das sagt, den Finger in die Wunde legt oder Dinge verallgemeinert und verschärft. Also das ist ja das, was Gross macht, der spitzt zu, der schärft zu und so wird dann halt manches sichtbarer.
Was sind denn die malerischen Mittel, wie man das zuspitzt? Armin, bei dir sehe ich das immer sehr häufig, dass du ähnlich wie hier in den Gesellschaftsallegorien eine Art kühleres Licht walten lässt und malst. Anders als zum Beispiel in deinen anderen Bildern, wo zum Teil ja auch ganz warmes Licht erscheinen kann.
Ja, interessante Beobachtung, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Bei den Berghain-Bildern ist auf jeden Fall ein ziemlich kühles Licht drin, aber weil da eben auch der Kontrast zu diesen Fenstern aus der Panoramabar und dann den Neonröhren.
Aber du hast lange an den Neonröhren und an den Panoramafenstern gearbeitet, an dem Licht, das da kommen soll.
Genau, ja, und die Stimmung, also ich hatte jetzt ein paar Berghain-Gänger bei mir im Atelier und die meinten alle, boah, das ist das Licht, ne, das hast du, und ich gehe ja gar nicht dahin. Also ich war erst einmal da oder es war zweimal oder so und das Licht kommt irgendwie aus dem Bild auch selbst heraus und dann passt es entweder oder passt es nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich nehme ein Licht, um was damit auszusagen. Also das wäre jetzt überhaupt nicht meine Intention bei der Malerei, sondern das Licht entwickelt sich irgendwo im Bild. Also ich mag so eine giftige Farbigkeit am Schluss. Es ist immer schwer zu sagen, was giftig ist, aber ich breche gerne so die Töne und setze gerne Kontraste, die sich so auf eine gewisse Art und Weise beißen und nicht zu harmonisch sind, aber trotzdem starke Kontraste sind. Und da an der Farbigkeit arbeite ich eben lange rum, weil sonst wird ein Bild bunt und das ist eben eine Sache, die ich nicht so geil finde.
Aber was ich da bei diesem Blatt hier auch so erstaunlich finde, ist, dass Georges Grosse auf der einen Seite ja mit seiner karikaturistischen Finesse oder zeichnerischen Finesse ja ganz deutliche Akzente lässt, aber manches total unbestimmt. So im Grunde genommen so Massenmenschen, die einfach nur noch in ihren Umrissen auftauchen. So ein Spannungsfeld zwischen Allgemeinheit und Besonderheit.
Ich finde überhaupt, also wenn wir das jetzt auch so ein bisschen summieren, dass diese Gegensätze euch bei beiden so wahnsinnig wichtig sind für die Aussage oder auch stilistisch und motivisch. George Gross hat das alleine bei den Titeln so schön deutlich gemacht. Es gibt ganz viele Blätter, die heißen drin und draußen, Tag und Nacht und so weiter, wo man immer schon sagt, es gibt auch das Gegenüber. Das Nachtleben hat das Tagleben, das Gefährliche, das Nebulöse hat auch das Seriöse im Gegenstück und der Tag hat die Nacht, das Drin hat das Draußen. Und ich finde ja auch, wenn man jetzt an den Berghain-Zyklus von Amin denkt, auch das Berghain ist ja die absolute Gegenwelt. Wir wissen alle, dass das Berghain ein kleiner Kosmos für sich ist, mit vielleicht sogar einer eigenen Gesellschaftsordnung, die wir alle für den Zeitpunkt, den man da verbringt, irgendwie hinnehmen. Aber es funktioniert auch nur, weil es das Gegenstück dazu gibt. Das Berghain ist nicht das Berghain, wenn draußen auch das Berghain ist. Und ich finde, diese Gegensätze, die machen beide Werke absolut aus.
Kannst du mit einer Analyse leben?
Ich kann mit jeder Analyse leben, weil ich bin ja kein Control-Freak.
Wir stehen in einer Zeit, die so massive Umbrüche hat, im Grunde genommen und ähnlich unsere Werte von dem Kopf auf die Füße oder von den Füßen auf den Kopf stellt, wie in dieser Zeit. Macht das denn das auch so interessant, dann so einen Maler wie Armin zu beobachten in dieser Zeit, vor dem Hintergrund, dass Maler 70, 80 Jahre früher eine ähnliche Umbruchsstimmung mit ähnlichen Mitteln auch bearbeitet haben?
Also ich finde Künstler als Seismographen von Politik und Gesellschaft und allem dazwischen ohnehin immer total interessant. Und auch wenn man sich überlegt, wie viele Künstler diese Frage denn für sich, sind sie eigentlich politischer Künstler oder gesellschaftskritischer oder zumindest sehr wacher Künstler, gar nicht klar beantworten konnten. Also auch bei George Gross gibt es ja so Brüche, wo er sagt, ich bin politischer, gesellschaftskritischer Künstler. Und zum Lebensende hin und eher so in der zweiten Lebenshälfte sagt er, das bin ich absolut nicht und das war ich auch noch niemals. Und das hat mich auch nie interessiert. Das ist immer irgendwie eine falsche Interpretation gewesen. Sicherlich auch aus einer gewissen Frustration heraus, dass man mit den künstlerischen Mitteln die Weltpolitik letztlich natürlich nicht hat aufhalten oder verändern können. Ich glaube aber, dass das ohnehin die Qualität von Kunst ist, ob das jetzt auf einer politischen oder auf einer ästhetischen Art ist, dass sie uns helfen, die Welt, in der wir alle leben oder die diese Welt, in der wir jetzt sind, geprägt hat, dass wir die mit anderen Blicken sehen. Und ich finde, das macht irgendwie Armins Werk aus und macht es spannend, dass ich mir das angucke und Parallelen zur Gesellschaft ziehe oder Fragen entstehen oder ich das auch gerade nicht übereinkriege. Und das ist ja der Raum, über den man sich unterhalten muss.
Ein Künstler als Seismograf nimmst du, glaube ich, für dich gerne in Anspruch, Armin, aber so Welt verändern ist nicht deins, oder?
Nee, ich wollte auch nie in irgendeiner Art und Weise ein politisches Bild malen, weil ich das auch schon immer für Schwachsinn gehalten habe. Ich habe immer so ein bisschen dieses Fassbinder-Motto faszinierend gefunden. Er meinte, das einzige Gefühl, was ich zulasse, ist Verzweiflung. Manchmal kann man an der Welt verzweifeln, dann male ich das auch. Und das andere, was ich gut finde, ist, wenn man die Welt nicht verändern kann, dann muss man sie halt beschreiben können. Ne? Und das ist bei mir dann mit meinen mir gegebenen Mitteln dann vielleicht auch das was ich will, weil es einfach gerade Wunden gibt, ne, in meinem eigenen Leben und im Leben der Gesellschaft. Und das sind immer die Punkte, an denen was zusammenkommt, an denen auch was heilt, an denen was schmerzt, aber an denen man immer was spürt. Und wenn ich jetzt sage, warum ich gerne Kunst um mich herum hätte, weil ich sowieso immer das Bild malen will, was ich selber gerne um mich herum hätte, dann würde ich immer gerne ein Bild haben, wo ich was fühle. Und das ist eben nur mal ein Gefühl. Ich kann natürlich auch schöne Bilder malen, wie du weißt, diese Blumenstillleben oder wie auch immer. Die haben ja was sehr Hübsches auch. Aber es gibt eben zwei Gefühlsarten, die angenehmen und die schmerzhaften.
Während also ich hier bei diesen, extrem bei diesen Blättern hier aus dieser relativ frühen Zeit, und ich müsste 20er, 30er Jahre sein, ne?
Wir sind in den 20ern, ganz genau.
20er Jahre, also da würde ich dann immer schon sagen, aus der historischen Perspektive, so. Genau so waren die 20er Jahre, wenn man alles über die 20er Jahre lesen kann, was Historiker geschrieben haben, Literaten geschrieben haben, genau so waren die. Und ich habe manchmal bei Armin das Gefühl, dass man auch irgendwann sagen könnte, ja, so sind die 2010er Jahre, 2020er Jahre, oder?
Ich glaube, das Spannende ist, dass man es auch immer erst retrospektiv sehen wird. Das finde ich auch immer das Interessante. Also die Bilder sind ja am Ende auch ambig. Die entziehen sich, glaube ich, immer eindeutigen Lesarten. Aber ja, bei George Cross stehen wir davor und sagen, so war das. Und deswegen sind vielleicht bestimmte Dinge passiert, wie sie passiert sind. Und vielleicht geht es uns bei Armin Böhm später genauso, dass wir sagen, das war jetzt irgendwie das Berlin einer bestimmten Zeit oder das Lebensgefühl einer bestimmten Zeit. Denn ich glaube, wenn man jetzt, man kann sich ja zu allem politische Reportagen oder irgendwie gute Sachbücher durchlesen, aber ein Gefühl heute würde man vielleicht Vibe sagen oder von einer gesellschaftlichen Atmosphäre sollte man vielleicht sprechen, das irgendwie zu transportieren, das glaube ich kann am Ende dann nur die bildende Kunst, dass man davor steht und ein Gefühl, einen Geruch bekommt, eine Enge wahrnimmt eines gesellschaftlichen Raums oder von Möglichkeitsräumen und ich finde, wenn ich vor Armins Bildern stehe, dann entsteht da so ein Gefühl und ich würde sagen, das ist ein Zeitgefühl. Ich finde, wenn man sich jetzt Gross anguckt und vielleicht trifft das dann ja auf Armin auch mal zu. Also irgendwie scheint da sowas, es ist essentiell Menschliches oder Essentielles eines menschlichen Zusammenlebens drin zu sein, das für heute auch immer noch irgendwie Botschaften parat hält. Und ich glaube, das macht dann am Ende die gute Kunst oder auch diesen Blick auf die Gesellschaft aus, dass man zwar aus der Zeit heraus agiert und vielleicht seismografisch feststellt, aber damit eigentlich so die darunterliegenden Linien erkennt.
Und wieder hängt ein neues Bild an der Wand, als ich ins Atelier komme. Am Vortag war Europawahl und die Rechtspopulisten waren erfolgreich. Armin Böhm malt an einer Szene, die zu seiner Berghain-Serie gehört, bezogen auf den berühmten Club in Berlin. Für ihn der perfekte Ort für seine politisch aufgeladenen Gesellschaftsbilder. Eine Szenerie des kalten, lustlosen Vergnügens.
Jetzt gerade nach dieser EU-Wahl habe ich irgendwie gedacht, ich mache nochmal, das ist eigentlich ein geiles Motiv für Berlin, weil man da so vieles reinkriegt, weißt du, das Politische, so das Chaos, in dem wir gerade leben, so diese Umbruchzeit und das Private und es passt einfach so gut nach Berlin, dass ich dachte, ich mache in der Ausstellung 2 von diesen Berghain-Orgien.
Wie beeinflusst denn dieses geteilte Deutschland und das schwarz gewordene, blau gewordene Deutschland deine Malerei?
Also weißt du, wenn Malerei einen Zweck hätte, dann würde ich, glaube ich, was anderes machen. Es ist halt so, wie es ist. Und ich lasse es auf mich wirken und merke irgendwo, dass es dann so ein Bildmotiv in mir hervorruft, wo ich denke, das ist die adäquate Antwort für mich persönlich, weißt du? Ich kann ja mit der Malerei alles auf eine gewisse Art und Weise ästhetisieren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es ästhetisiere, weil die Bilder sind ja eher hässlich. Aber ich kann es dadurch halt auch irgendwie immer in meiner Malerei aufnehmen.
Und wofür genau steht das Berghain?
Da gehen natürlich auch prominente Politiker hin und feiern da. Na, das ist ja schon irgendwo auch so eine Mischung von Volk meets Macht, ne, die da drin stattfindet. Und von daher ist es auch so ein sehr gesellschaftlich anerkannter Raum auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht er eben aber auch vielleicht für die Freiheit und den Exzess in liberalen Gesellschaften. Und hat das was von so einem dunklen, liberalen Tempel, wo eben alles möglich ist, der aber paradoxerweise auch so eine gewisse Kollektivität einfordert, die wieder so einer liberalen Idee nicht entspricht. Das ist halt einfach ein krasser Ort. Das Extreme ist ja immer auch Nährstoff für mich. Es gibt ja auch kein Bedürfnis, irgendwas zu entschärfen im Moment. Es gibt ja auch kein Bedürfnis, irgendwie so Polaritäten gerade aufzulösen. Sondern im Gegenteil, man macht ja immer weiter und betreibt dieses Gegeneinander noch stärker und dadurch entstehen natürlich noch mehr Polaritäten, beziehungsweise die Polaritäten werden noch größer und damit wird das Extreme auch stärker. Ja, ist ja gerade überall. Also ich glaube, wir stehen so kurz vor so einer Katharsis, die jetzt irgendwann vielleicht mal passiert, aber wahrscheinlich passiert überhaupt nichts.
Und so langsam verstehe ich genauer die Zeitgenossenschaft des Malers Armin Böhm. In seinen Bildern scheint die Konsensgesellschaft an ihr Ende gekommen zu sein. Die zivilisatorische Firnis kommunikativer Verständigungsprozesse ist erodiert. Zurück bleibt eine Gesellschaft, die trotz aller ihrer Widersprüche vor allem Konformität erzeugt.
Wenn ich jetzt so hier diese Figuren male, die so fast in Reihe und Glied da stehen, dann kann ich jetzt sagen, okay, ich habe es im Berghain vielleicht so erlebt. Ich erlebe es aber auch so in der Gesellschaft, diesen
diese Sehnsucht nach Kollektivismus, ne? Sowohl bei links als auch bei rechts, ne? Und Kollektivismus ist jetzt natürlich irgendwie eine Sache, die ich persönlich nicht so toll finde. Aber das tut ja auch nichts zur Sache. Sie ist da und ich finde ein Symbol dafür, was ich in meinem Bild irgendwie zur Sprache bringen, also eine eigene Sprache sprechen lassen kann. Also wenn ich eine politische Haltung hätte, dann würde ich immer sagen, mir ist Kollektivismus immer verdächtig, weil ich eben glaube, dass es einfach keine Erlösung gibt, wonach immer so Demagogen streben, dass sie sagen, ja, wenn wir alle das machen, dann wird alles besser. Ich glaube eben an die individuelle Erlösung, wenn überhaupt. Und das ist verdammt viel Arbeit. Deshalb ist halt diese Flucht in so einen Kollektivismus, wenn man auf der Suche nach Identität ist oder so, immer auch der einfachste. Und ich mag den einfachen Weg einfach nicht. Punkt.
Punkt. Oder doch eher Komma.
Man muss sich immer mal darüber im Klaren sein, wie lange wir in Europa dafür gekämpft haben, dass der Einzelne das sein kann, was er sein will, ne, und sich auf eine gewisse Weise befreit hat, wie viel Blut da vergossen wurde. Ich finde, das sollte man sich schon vor Augen führen, bevor man eben in so kollektivistische Weltuntergangsszenarien einstimmt, weil das hat ja immer den Preis, dass man was aufgibt, was lange Zeit erkämpft wurde. Ich bin sehr dankbar, dass ich in dieser Gesellschaft aufgewachsen bin, weil ich ein kontroverser Mensch bin und auch gerne mit Leuten kontroverse Diskussionen führe und gerne in einer Gesellschaft lebe, in der Diskussionen ausgefochten werden, ohne dass ich im Knast lande. Denn diese Bilder hier dürfte ich jetzt in China nicht ausstellen. Aber weißt du, bei aller Narration, die du jetzt hier in diesen Bildern so siehst, ne, während wir darüber sprechen, merke ich immer so, wie unwichtig dann am Schluss die Narration ist. Ne? Weil diese Fragen, die ich mir jetzt die ganze Zeit stelle, gehen ja eigentlich nur um diese Gestaltung des Farbraums. Und trotzdem male ich keine abstrakten Bilder.
Warum eigentlich nicht?
Tja. Irgendwas würde mir wahrscheinlich fehlen. Ich denke die ganze Zeit eigentlich nur über ästhetische Prinzipien hier nach und versuche irgendwo das Chaos zu ordnen. Aber rein abstrakt zu malen wäre mir wahrscheinlich viel zu eindimensional. Weil wenn ich jetzt mit dem Farbraum zufrieden bin, denke ich wieder über die Narration nach und dann denke ich wieder über die Geschichte nach.
Über 2 Monate habe ich den Maler Armin Böhm begleitet. Mich beeindruckt, wie malerisch virtuos und erzählerisch souverän er seine Bildräume komponiert. Ich habe einen politischen Künstler kennengelernt, der kein Aktivist ist, aber Bilder als deutungsoffene Räume anlegt, die aber doch von einer Gesellschaft zeugen, die kurz davor ist, in eine postindividualistische Phase einzutreten. Zeitgenossenschaft bedeutet hier auch das Gefühl für den richtigen Zeitpunkt. Krasse Bilder für krasse Zeiten. Und wie werden wohl diese Bilder, deren Entstehen ich erleben durfte, am Ende aussehen, wenn die Ausstellung eröffnet wird? Wird der Revolver mit dem Knoten im Lauf noch zu sehen sein? Schaufeln die Arbeiter auf dem anderen Bild immer noch fleißig Goldmünzen? Und wird wirklich eine große Zeichnung gezeigt werden? Ich bin gespannt.
Das war wirklich ein guter Tag, würde ich sagen. Es setzt auf der einen Seite eine Serie fort, aber es sind wirklich ein paar Figuren entstanden, wie die große Figur in der Mitte, die so ein bisschen so zwischen Mann und Frau ist, so die hatte ich so ein bisschen so eine Erinnerung an eine Person, die ich kenne und an Tom of Finland, weißt du, diesen Gay-Zeichner. Oben dieser Frosch war überhaupt nicht geplant, der ist jetzt reingekommen, den habe ich ja schon häufiger gemalt. Der sieht auch irgendwie ganz lässig aus, wie der da über diese Brüstung lehnt. Und links die Roboterfigur gefällt mir jetzt ganz gut. Die schlechteste Figur ist der, der da so unter der Roboterfigur ist. Die hat noch gar keine Motivation. Und da fehlt mir irgendwo jetzt noch das Symbol. Also was ist die Figur für mich? Was bedeutet die mir? Das kann man aber auch manchmal nicht erzwingen. Da muss man eben einfach mal so dem Bild ein bisschen Raum lassen und gucken, wohin das Bild geht. Und dann an irgendeinem anderen Tag kommt wieder eine Idee.
Thank you.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Unsere Podcasts. In der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo es Podcasts gibt.